vermute, wir haben nicht das kleinste Stück Kreide zur Verfügung. Ich hätte aber gern heute im Laufe der Vorlesung noch eine Skizze gemacht. Das ist eine Überblicksskizze. Ich weiß nicht, wie man das gehen kommen soll. Das ist ein ganz winziges, fast mikroskopisch kleines Stück, vielleicht schaffe ich es nicht. Werden wir sehen. Gut, wir haben letztes Mal noch aus der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der Reinhardtsvernunft besprochen, die Position zwischen praktischer und theoretischer Vernunft. Ja, dieses Verhältnis, wie die theoretische Vernunft zur praktischen sich stellt, beziehungsweise auch umgekehrt, wie die praktische Vernunft einzuordnen ist in dieses ganze theoretische System. Und wir haben gesehen, dass Kant darauf hinweist, prinzipiell haben wir in unserem Inneren einen notwendigen, einen schlechterdings notwendigen praktischen Gebrauch der reinen Vernunft. Und den nennt er den moralischen Gebrauch. Den finden wir vor in uns. Der ist da. Und dieser moralische Gebrauch der Vernunft, wohlgemerkt, und nicht bloß irgendeine andere praktische Tätigkeit, also der Vernunft, soll geschützt werden vor den Angriffen der theoretischen Vernunft. Natürlich nicht mit Gewalt, dass man jetzt die theoretische Vernunft irgendwie umbiegt und ihre Ergebnisse einfach außer Kraft setzt, weil man so eingenommen ist von diesem praktischen Auftrag, den man sich vorfindet, sondern es soll sich natürlich systematisch ergeben, dass das, was die theoretische Vernunft entdeckt, letztlich dann auch im Sinne der praktischen Vernunft ist und entsprechend ausgenutzt werden kann. Also in uns ein solcher praktischer Vernunftgebrauch, die praktische Vernunft selber versucht immer unser Handeln zu orientieren und eben nicht in irgendeiner bedingten Weise, sondern auf das Unbedingte hin. Also dem Handeln eine Sinnebene zu eröffnen, die allumfassend ist, die auch nicht weder die Einzelperson allein betrifft, noch auch bloß die Gesellschaft betrifft, noch auch bloß die Geschichte betrifft, sondern alles zusammen und auch noch die Natur. Also prinzipiell alles sollte in diesem Gesamtsinn umfasst sein. Und darauf richtet sich die praktische Vernunft prinzipiell. Kant führt das dort in der Vorrede nicht besonders weit aus, er spielt eher so auf Fakten an, das ergibt sich eben in uns, das ist eben in uns klar, aber es lässt sich ungefähr daran schon absehen, dass wir eben reflexive Lebewesen sind und dadurch nicht unmittelbar in die Natur eingeordnet, sondern unsere unmittelbaren Ansprüche des Leibes, unsere Bedürfnisse stehen immer in Differenz zu dem, was uns die Reflexion an allgemeinen Ebenen eröffnet. Also auch eine ganze Fülle von Zwecken und Mitteln für diesen Zweck. Und im Rahmen dieser Fülle von Zwecken muss die Vernunft dann selber ins Reine kommen und muss sich irgendeinen davon auswählen. Und wenn dieser Grund, von dem her sie auswählt, wieder nur relativ ist, dann kann sie es wieder anhand von anderen Alternativen entscheiden, dann muss sie wieder zwischen Alternativen entscheiden, braucht wieder einen höheren Grund. Also prinzipiell, wenn sie sich auf relative Gründe stützt und die dann eben auch distanziert und sich dessen bewusst ist, dass das nur Bedingtheit ist, dann muss sie immer wieder darüber hinaussteigen und von dort her dann eine Entscheidung treffen über diese vielen möglichen Zwecke und auch Mittel natürlich. Und weil sie das kann und tut, das beweist im Grunde genommen jede Handlung, muss sie in sich auch schon irgendein unbedingtes Maß haben, von dem her sie alles Bedingte distanzieren kann und auch dieses ganze Chaos an Bedingtheiten entscheiden kann. Und von diesem unbedingten Maß her ist sie dann eben hinausgehoben über die Vereinzelung der empirischen Person. Die Bedürfnisse betreffen natürlich die Einzelperson als leibliches Wesen. Aber die Vernunft hebt uns dann auf eine universale Ebene, die praktische Vernunft. Die Sinnebene soll allumfassend sein. Und hier sind wir dann eben auf der Ebene der Freiheit und der Sittlichkeit, was alles völlig verloren ginge, wenn die Erscheinungen bereits Dinge an sich wären. Weil dann würde alles bloß im Rahmen dieser Bedingtheit der Erscheinungswelt aufgehen und es gäbe keine andere Ebene drüber hinaus. Nun sind die Erscheinungen aber nicht Dinge an sich. Das ist ja das Ergebnis der Kritik der reinen Vernunft. Sondern sie sind in sich Differentes Bedingtes, dessen Differenz in einem Unbedingten, nämlich im An sich Sein, begründet ist. In sich Different ist dieses Bedingte deshalb, weil es ja Vorstellungen in uns sind, die angewiesen sind darauf, dass unser Denken einerseits affiziert wird von der Sinnlichkeit oder über die Sinnlichkeit von den Dingen an sich andererseits. Ja? Sodass wir in unserem Erkenntnisvermögen immer diese beiden einander bedingenden Seiten haben, Aktivität des Denkens und Passivität der Sinnlichkeit. Ja? Und in dieser Differenz stehen also alle empirischen Vorstellungen, alle Erfahrungsinhalte, und dieser Differenz liegt aber die gemeinschaftliche Wurzel von Verstand und Sinnlichkeit zugrunde. Ja? Das, was beides verbindet, liegt im an sich Sein. Und dort haben wir gesehen, ist ja schon ursprünglich für die Affektion angesetzt, eine Verbindung von Ich an sich und Dingen und einem Ding an sich und damit die Einordnung dieses Ich an sich in ein Gesamtes, in den Gesamtbereich der Dinge an sich und eine Gesamtordnung von Ich und Dingen an sich. Ja, das liegt zugrunde. Ich habe Sie dann auch auf diese kleine Stelle in dieser Vorrede B, römisch 18, Anmerkung hingewiesen, wo Kant eben sagt, die einerseits derselbe Gegenstand einerseits als sinnlicher, andererseits als gedachter für das Denken, also für die Sinn und für das Denken gegeben und derselbe Gegenstand aber durch das Denken der Vernunft noch vorausgesetzt. Ja? Sodass wir hier eigentlich diese Dreiheit eben so ganz kurz angedeutet haben, die Bedingtheit von Denken und Sinnlichkeit als Gegenstand in der Erfahrung, ja? Und derselbe Gegenstand, der hier erscheint, wird fundiert im an sich Sein. Ja? Von einem vorausgesetzten an sich Sein her, dass diese beiden Seiten diese Differenz der Erscheinung in sich vermittelt. Also die Bedingtheit der Erscheinung ist durch den unbedingten Grund im an sich Sein verbunden. Und beide sind natürlich dann verschiedene Erkenntnisebenen. Ja? Diese Bedingtheit, die Spannung in der Erscheinung jeweils, empirisch oder auch a priori erkennbar, halt nach der Struktur unseres Erkenntnisvermögens, und andererseits dann eben der Grund als solcher. Das sind ganz verschiedene Erkenntnisvermögen oder Erkenntnisebenen. Das eine ist dem erkennbar und das andere kann dazu nur gedacht werden. Ja, zuerst einmal von theoretischer Seite her. Ja, bitte. Das betrifft aber jetzt nicht bloß eine theoretische Sichtweise, sondern eine praktische. Die Unterscheidung ist zugleich eine Frage nach dem, was besser ist fürs Handeln. Was soll ausschlaggebend sein fürs Handeln? Die Zwecke können sich gegenseitig relativieren. Und dann müssen wir auch über die Zwecke entscheiden. Die Zwecke sind selber schon ein Maßstab für die Handlungsmöglichkeiten, welche wir wählen sollen. Je nachdem, was dem Zweck besser dient. Jetzt haben wir aber viele Zwecke, jetzt müssen wir über die Zwecke auch wieder entscheiden. Und wenn sich da wieder eine Fülle von Möglichkeiten ergibt, müssen wir wieder entscheiden. Also gerade das Handeln verlangt eine unbedingte Begründung. Es will sinnvoll handeln. Das ist der Anspruch, der im Handeln drinsteckt, in der praktischen Vernunft enthalten ist. Ja? Und da kann man eigentlich genau genommen bei keiner Bedingtheit stehen bleiben. Und auf das weist Kant hin. Ja? Also prinzipiell kann aber, das, auch wenn das Unbedingte nicht erkannt wird, wenn es nur dazu gedacht wird, ja, von unserer Erkenntnis her, ja, zugrunde liegen muss es, wir haben es gesehen, sonst wären wir überhaupt nicht affiziert und hätten keinen Bewusstseinsinhalt. Also es kann aber nicht erkannt werden, sondern wird nur über das Bedingte hinaus gedacht. Dann ist aber schon die Möglichkeit, eben die Unbedingtheit in diesem Bereich anzusiedeln. Und wir können dann eben über die Erscheinungen hinausgehen und sagen, die Erscheinungen decken das Bedingte ab und darüber hinaus gibt es doch das an sich Sein und dort gehört das Unbedingte hinein. Ja? Ich habe Ihnen dann den berühmten Satz zitiert, wir können sie nicht alles auf Erscheinung reduzieren, Kant sagt dazu, denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint. Ja? Also ein deutlicher Hinweis auf die Fundierung im an sich sein. B, Römisch 26, F.
Ja? Frage. Das Ding an sich, was ein korrespondiert zu einem Erfahrungsgegenstand.
Ja.
Da ist ja der Erfahrungsgegenstand für etwas völlig anderes als so etwas wie ein letztes Ziel.
Und ja, ja, natürlich.
Ziel, ja, ja. Und das unbedingt in Form des letzten Ziels ja. Ist ja praktisch eine ganz andere Kategorie von
ja, ja. Ja, ja, jetzt in praktischer Hinsicht meinen Sie.
In praktischer Hinsicht. Und inwiefern kann man nicht sagen, kann man schließen daraus, dass es für das eine ein Ding an sich gibt, was es auch für das andere gibt.
Ob das Praktische jetzt in einem Ding an sich begründet ist, wir haben dann da die Kleide gebracht. Vielen Dank. Also, es ist nicht gesagt, es ist überhaupt noch offen, wie die praktische Philosophie sich orientieren soll, was das eigentliche Maß ist dafür. Es geht vorerst hier an diesen Stellen nur darum, dass überhaupt der Raum freigehalten wird für das Unbedingte. Und dann in der praktischen Philosophie selber werden wir erst sehen, was wir davon haben, wie wir uns daran orientieren können. Das bleibt hier in der Vorrede zur zweiten Auflage ziemlich unbestimmt. Das einzelne Ding an sich, das dem Erfahrungsgegenstand zugrunde liegt, gehört jedenfalls in eine Gesamtordnung des an sich Seins hinein. Genauso wie das einzelne Ich. Das haben wir aus der theoretischen Philosophie schon gewonnen, dass aller Erscheinung, ob das jetzt die Gegenstände sind oder ob wir das selbst sind mit unserem Ich, aller dieser Erscheinung liegt das an sich sein zugrunde, dass in sich selbst eine vollkommene Ordnung ist. Also wenn jetzt diese beiden Ebenen wirklich herausgearbeitet werden, haben wir gesehen, dann können wir eben auch von beiden her, von beiden Seiten her an die Dinge herangehen und es kann eben das Bedingte und das Unbedingte jeweils seinen Platz haben. Ja? Kant weist darauf hin in der Vorrede B, dass es beim Willen so ist, er ist einerseits empirisch, er ist, steht im Rahmen der Bedürfnisse des Lebewesens Mensch, ja? Und hier ist er eingebaut in die empirische Kausalität, eingeschlossen die eigene Psyche, ne, das ist mit drinnen, das gehört auch zum Empirischen, ne, Seele und Körper sind beides empirische Gegenstände für Kant, das eine eben innerer Gegenstand, das andere äußerer Gegenstand, aber in das ist der Wille eingebaut, einerseits. Ne, aber im Rahmen dieses Empirischen stößt er wegen seiner Reflexivität auch auf lauter Bedingtheiten und die können ihm auch jederzeit bewusst werden. Ja? Er muss sich nicht entscheiden für das eine oder das andere. Er hat eine Fülle von Auswahl. Er kann in das Chaos dieser Möglichkeiten von Zwecken, die sich gegenseitig relativieren, kann er selbst durch seine Entscheidungen eben eine Ordnung hineinbringen. Und diese Entscheidung als solche kann jetzt aus dem Unbedingten kommen. Aus dem Ich an sich. Ja? Und daher können wir, weil der Raum frei ist, in dieses an sich sein, auch eine Kausalität bzw. eine Ursache hineindenken, die von sich aus bedingt, die nicht mehr von anderen her bedingt ist, wie im Empirischen, wo jede Ursache wieder die Wirkung einer anderen Ursache ist. Ja? Wir können also in dieses Unbedingte jetzt die Freiheit hineindenken. Und zwar in der Weise, dass sie von sich aus eine Handlung beginnt und nicht von anderswoher dazu bestimmt wird. Das ist allerdings in der Kritik der reinen Vernunft jetzt zuerst einmal eine bloße Rechtfertigung der Denkbarkeit von Freiheit. Es ist ganz klar, dass wir trotzdem diese Freiheit nicht erkennen können. Wir können sie nur hineindenken als Idee in diesen offenen Raum des Unbedingten, des an sich Seins. Und das ist zuerst einmal genug. Was wir zusätzlich noch brauchen, könnte uns eventuell die praktische Vernunft liefern. Ja, auf diese Möglichkeit weist Kant in der Vorrede immer wieder hin. Ja, wir brauchen praktische Data oder irgendwelche Ansprüche der praktischen Vernunft, Grundsätze, unbedingt die Grundsätze oder so etwas dergleichen, wovon wir dann diesen Bereich des an sich Seins auf eine, wie wir noch sehen werden, völlig andere Weise konkretisieren oder bestimmen können. Ja? Aber theoretisch können wir es trotzdem nicht erkennen. Aber in der Vorrede noch einmal die Problematik, weil wir die Freiheit eben nicht erkennen können, das heißt, weil es keine Anschauung davon gibt, ne, das ist keine Sinnesdaten davon, daher würde uns die Naturkausalität völlig überlaufen, einschließen, also wir würden überhaupt nur mehr der Naturkausalität folgen, wenn es nicht diesen Bereich wieder an sich gäbe. Ne? Es hätte Vorrang das, was durch die Erfahrung abgedeckt ist. Wenn das eben alles wäre, wenn wir diesen Bereich des Sinnlichen als das Einzige ansehen müssten, diese Bedingtheit als solche, ne, dann gäbe es keine Möglichkeit für die bloß gedachte Freiheit, ne, dass sie überhaupt Platz hat. Es gäbe dann nur Ursachen, die selber wieder verursacht sind von anderen Ursachen, und es gäbe keine Ursache, nicht einmal denkbar wäre sie, ne, die von sich aus beginnt, weil sie überhaupt nur solches Bedingtes übrig bliebe. Und ähnliche Argumente ließen sich dann eben auch gegen die beiden anderen Hauptideen ins Treffen führen, nämlich gegen die Unsterblichkeit und Gott. Ne? Die Kant eben aus den Differenzierungen des Bedingten als das Unbedingte voraussetzen muss. Und in diesem Sinn sagt er dann eben, dass wir überhaupt diesen drei Ideen, also diesem Unbedingten, das sich prinzipiell anbietet von unserem Denken her, keinen Platz einräumen könnten. Wir könnten sie überhaupt nicht annehmen, diese Ideen, wenn wir nicht die Anmaßung der theoretischen Vernunft eindämmen würden. Und das ist das Geschäft der Kritik der reinen Vernunft. Dass sie diese Anmaßung einer Erkenntnis des Unbedingten einschränkt und zeigt, das Unbedingte muss auf andere Weise erfasst werden, kann theoretisch nicht erfasst werden, aber es ist als solches notwendig vorausgesetzt. Wäre nur das Bedingte da, dann gäbe es nicht die Möglichkeit einer praktischen Erweiterung der reinen Vernunft, ne, sagt Kant an dieser Stelle ja. Und der berühmte Ausspruch dann, ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Ne? Weil der Glaube eben diese Überzeugung von den Ideen ist, von diesen drei Hauptideen ist, gestützt auf das dritte Gesetz. Und wir werden das noch später sehen, wie Kant das argumentiert. Ist aber jedenfalls nicht ein beliebiger subjektiver Glaube, der je nach gesellschaftlicher Situation auch und Zeit Bedingungen entsteht, sondern es ist ein notwendiger Glaube, der sich auf das Sittengesetz als solches stützt, der philosophisch zu entwickeln ist. Das kritische Ziel der theoretischen Philosophie ist es dann jedenfalls, die Hindernisse für die praktische Vernunft wegzuschaffen. Das ist das eigentliche Ziel. Die theoretische Vernunft ist nicht Selbstzweck im Rahmen der Systematik von Kant, sondern es zählt das Primat der praktischen Vernunft. Die praktische Vernunft ist eigentlich das, worauf alles hinausläuft. Weil eben die theoretische Philosophie in Bezug auf das Unbedingte, das die praktische Philosophie aber braucht, oder die praktische Vernunft braucht, in Bezug auf dieses Unbedingte kann die theoretische Philosophie keine ausreichende Auskunft geben. Und daher auch keine entsprechende Orientierung für unser Handeln. Also wenn wir die Kritik der reinen Vernunft wegließen, dann würde alles das, was erfasst werden kann, ne, oder auch was die Vernunft erfasst ohne Kritik, würde dann zu Erscheinungen reduziert. Ne, weil sie eben nicht, die Vernunft nicht kritisch vorginge und das, was wir überhaupt erkennen können, wird zur Erscheinung gemacht. Ne, dann bliebe uns nur ein Raum übrig, der bedingt ist. Und Kant nennt das eben einen dogmatischen Unglauben. Wir würden uns fixieren auf diese Bedingtheit und hätten keinen Platz für etwas, was darüber hinausgeht. Aber so ist es nicht, sondern wir haben gesehen, die Erfahrungsgegenstände sind Vorstellungen in uns und vorausgesetzt ist diese Ordnung des An-sich-Seins, die fundiert. Ja, ich habe darauf hingewiesen, dass wir die Vorrede nicht mehr brauchen als bis zu dieser Stelle B, Römisch 30. Den Rest können Sie sich sparen. ich will Sie nicht abhalten, wenn Sie Interesse haben, das zu lesen, natürlich, dann können Sie es gleich aus dem Buch wieder heranziehen. Aber prinzipiell für unsere Zwecke hier reicht das aus. Wir haben die Beziehung zwischen theoretischer und praktischer Vernunft damit aus der Vorrede jetzt heraus analysiert. Und wir sind letztes Mal dann schon ein bisschen weitergegangen zur Grundlegung, zur Metaphysik der Sitten und haben einmal das Ergebnis resümiert, das jetzt aus der theoretischen Vernunft für die praktische gefolgt ist. Es hat sich gezeigt, dass vor allem eben alles Empirische nur bedingt ist. Das ist das Hauptergebnis zuerst einmal für die praktische Vernunft. Alles ist aneinander wechselseitig begrenzt, sowohl das Subjekt selbst, seine Erkenntnisvermögen aneinander und die Dinge, das Subjekt selbst mit den Dingen und die Dinge aneinander. Wir kommen aus dieser Bedingtheit, aus dieser gegenseitigen Abhängigkeit hier nicht heraus. Und auch das Subjekt selbst ist jetzt nun einerseits das, was die allgemeine Struktur der Erfahrung analysiert hat. Was kann ich wissen mit dieser a priorischen Form? Was aber andererseits notwendigerweise als bestimmtes Lebewesen sich selber in der Erfahrungswelt vorfindet. Also einerseits kann es a priori an die Erfahrung herangehen, kann sich da über die Einzelheit der Erfahrung hinwegheben und kann die Erfahrung ganz allgemein betrachten, aber andererseits ist es selbst ein bestimmtes Ding im Rahmen der Erfahrungswelt. A posteriori ist es auf seine Besonderheit angewiesen. Von sich aus macht es dann eine ganz andere Erfahrung. Nämlich nicht mehr eine solche neutrale, theoretische Erfahrung, sondern eine parteiische, praktische Erfahrung. Es ist parteiisch eingestellt von Natur aus für den eigenen Körper. Weil der eben seine Bedürfnisse hat. Und an diesen Bedürfnissen wertet er auch alle Dinge. Nur was sie brauchen kann für seine Bedürfnisse. Er selbst ist sich der oberste Zweck und möchte seine Bedürfnisse befriedigen. Daher ist also hier keine Distanzierung mehr möglich, keine neutrale Sichtweise mehr möglich, sondern es ist ein Antrieb, so und so zu handeln, nämlich dann, wenn die Bedürfnisse nicht gestillt sind. Dann muss etwas getan werden, um dieses Gleichgewicht zwischen dem, was der Körper haben will und dem, was wirklich der Fall ist, wiederherzustellen. Aber diese Bedürfnisse und Neigungen, wie es Kant auch nennt, diese unmittelbaren Ansprüche des Leibes, die bei einem reflexiven Lebewesen dann auch ins Geistige hineingehen und geistige Lust erfordern und anfordern, aber diese unmittelbaren Bedürfnisse zwingen uns nicht notwendigerweise, weil wir eben reflexive Lebewesen sind. Sie werden eben, wie wir schon gesehen haben, durch die Reflexion in irgendwelche allgemeinen Zusammenhänge eingepasst und eröffnen eine Fülle von einander relativierenden Zweckvorstellungen, Mittelvorstellungen, Rücksichten auf alles Mögliche, sodass eben das Ich selber jetzt darüber erst entscheiden muss. Und hier geht Kant noch kurz auf das ein, was von Natur aus in so einem reflexiven Lebewesen zum Kriterium der Entscheidung gemacht wird. Nämlich der Idealzustand der eigenen Glückseligkeit. Und zwar Glückseligkeit nun als Maximum genommen, es soll jegliche Neigung befriedigt werden, jegliches Bedürfnis, und zwar auch den Grade nach möglichst maximal, also prinzipiell maximal ist nach Kant in diesem Begriff drin, und auch der Dauer nach. Das ist ein Maximum an Lustgewinn, der hier angestrebt wird. Ich habe Sie da hingewiesen auf das Zitat, D834 in der Kritik der reinen Vernunft, wo die Neigung so extrem bestimmt wird. Die Befriedigung, die Glückseligkeit als Befriedigung aller unserer Neigungen auf den Grade und der Dauer nach maximal. Und von diesem Kriterium sagt aber Kant zugleich, dass es völlig ungeeignet ist, um Maß und Ziel für unsere Handlung zu sein. Und zwar deswegen, weil es nicht ein Ideal der Vernunft ist, sondern ein Ideal der Einbildungskraft, also sich ans Empirische hält. Ein Ideal im Rahmen des Empirischen, des Anschaulichen. und sich daher auch bloß empirische Gründe stützen kann. Und auf die bisherigen Erfahrungen können wir überlegen, was wird uns zum Vorteil sein, was wird uns gefallen, was wird uns angenehm sein, und das wissen wir nie genau im Vorhinein. Es bleibt immer zweifelhaft. Ich habe Ihnen dann das Zitat vorgelesen, also prinzipiell das Lustprinzip hat sich der empirischen Realität zu beugen, aber in dieser empirischen Realität gibt es keine Sicherheit, gibt es keine vollkommene Erkenntnis. Daher wissen wir nie genau, was wir im Sinne unserer eigenen Glückseligkeit tun sollen. Ja, Kant formuliert sogar so, dass er sagt, wir wissen überhaupt nicht genau, was wir wollen sollen. Welche Zwecke sollen wir uns denn da setzen? Bei jedem Zweck, bei jedem Ziel, das wir anstreben, können wir dazu denken, das kann die und jene Nachteile haben. Und dadurch relativiert sich es auch schon wieder. Das war auch DA 46F die Stelle, wo ich das zitiert habe. Allein es ist ein Unglück, dass die Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass Sie, also dass Martin in Ihren Ausgaben die BA-Zählung nicht drinnen haben, dafür aber die Akademieausgabe. Ne? Akademieausgabe Band 4 ist die Grundlegung drinnen und die Stelle ist dann dort Seite 418. Ja? Das ist BA 46F. BA sind die beiden Ausgaben, die Kant noch selber redigiert hat, B die spätere, daher hat sie hier Vorrang, so wie auch in der Kritik der Reihen von uns meistens erst B steht und nachher A. Ne? Aber in der Akademieausgabe dann 418. Ja? Ich sage es dann, ich habe es zum Großteil ausgeschrieben, ich sage es dann immer dazu, auch die Akademieausgabe. Also in der Erfahrung wissen wir nie genau, wie es ausgehen wird, ob unsere Bedürfnisse in der Weise befriedigt werden, ob sich unsere Lust dadurch erhöhen wird. Das ist immer ungewiss. Wir müssten, sagt Kant, allwissend sein, um das vorweg schon sagen zu können. Wir haben aber noch eine weitere Einschränkung dieses Prinzips der eigenen Glückseligkeit, und man könnte auch neuzeitlich, also nach neuer Terminologie einfach sagen, des Egoismus, gefunden. Eine weitere Einschränkung ist die, dass die eigene Glückseligkeit ja immer nur die Perspektive einer Einzelperson darstellt. Ne? Und daher von dieser egoistischen Perspektive aus ist die Übereinstimmung zwischen den Personen zufällig, beziehungsweise es ist überhaupt nicht vorhanden. Es ist eher ein Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Menschen, wenn sie egoistisch aufeinander prallen. Das würde dann eben in den ärgsten Widerstreit hineinführen. Das sind aber Ausführungen in der Kritik der praktischen Vernunft bei Kant, so um A50 herum. Also diese Beschränktheit widerspricht ganz und gar dem Anspruch der Moralität oder Sittlichkeit, was bekannt eigentlich dasselbe ist, ne, der macht hier keinen wesentlichen Unterschied, der kommt dann bei Hegel rein. Also diesen Anspruch der Sittlichkeit ist das diametral entgegengesetzt. Diese Vereinzelung, die Sicht nur von mir her, ne, im Gegensatz zu anderen Personen, dieser Konkurrenzkampf, wo man sich nicht wirklich einigen kann, wo es kein Prinzip gibt, von dem her die Einigkeit vorgegeben ist. Und das destruiert natürlich auch den Grundsatz der eigenen Glückseligkeit als höchstes Handlungsprinzip. Das andere ist eben, dass überhaupt für Kant, was in der Erfahrung auftritt, eben nur relativ ist und bedingt ist und daher jegliches Gefühl, weil es ja Ausdruck meines empirischen Zustandes ist, unzureichend ist als Grundlage für das moralische Handeln. Es schwankt, es ist einmal stärker, einmal schwächer, es tritt einmal auf, einmal tritt es nicht auf, bei den einen Personen tritt es auf, bei anderen nicht und so weiter. Also es ist dieser totalen Veränderlichkeit und auch gegenseitigen Relativierbarkeit der Neigungen und Ansprüche unterworfen. Und das geht so weit, dass Kant ihm auch sagt, selbst wenn es altruistische Gefühle sind oder selbst wenn es ein moralisches Gefühl ist, dann gehört es nur in den Bereich der Glückseligkeit hinein. Weil das Gefühl ein empirischer Ausdruck ist und auf empirischen Bedingungen beruht und die Verbindung mit anderen Menschen, die Beziehung zu anderen Menschen eben dann nur auf Zufälligkeit aufgebaut ist. Ja? Nicht auf festen Prinzipien. Daher also gegen die englischen Moralphilosophen, gegen Shaftesbury, gegen Hutcheson, gegen Hume, das moralische Gefühl als Grundlage des Handelns abgelehnt bei Kant. Ja? Das reicht nicht aus, das ist immer nur ein bedingtes Gefühl oder ein bedingter Handlungsgrund. Ja? Ja, das war ungefähr die Thematik vom letzten Mal. Also Sie sehen prinzipiell schon, in der theoretischen Philosophie war die Erfahrung Garant für die objektive Gültigkeit unserer Erkenntnis. Da konnten wir die Struktur der Wirklichkeit, wie sie uns eben gegeben ist, a priori verfolgen und genau bestimmen. Aber in der praktischen Philosophie ist die Erfahrung ein höchst schwankender Boden. Da können wir uns überhaupt nicht verlassen auf Erfahrung. Weil wir hier da eben ganz parteiisch als Lebewesen mit drinnen stehen und unsere Sichtweise eine völlig andere ist. Völlig eingeschränkt, ja.
Aber was man dagegen einwenden könnte, ist, dass die wenigsten Menschen auch wissen vom kategorischen Imperativ oder vom Selbst, daran orientieren und trotzdem weg und zurechtkommen und trotzdem eine rechtliche Orientierung haben.
Ja.
Also wenn das so ein Schlag in der Boden wäre, das kann vielleicht dann
Es ist so, dass Kant Ihnen gleich diese erste Aussage nicht zugestehen würde, werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass die Menschen den kategorischen Imperativ nicht kennen. Für ihn ist es im Gegenteil so, dass prinzipiell alle Menschen den in sich haben. Ja? Er meint eben, er hat ihn nur besser formuliert, er hat ihn geklärt, ja? Aber prinzipiell haben sich die Menschen immer schon daran orientiert. Ist seine Ansicht. Ne? Wir werden ja am Ende des Semesters dann auch die Kritik am kantischen System und damit auch am kategorischen Imperativ üben müssen. Ne? Aber er meint, denn prinzipiell ist in unserem Handeln ein Bewusstsein von dieser Unbedingtheit immer schon vorhanden. Und das könnte man jetzt ganz unabhängig vom kantischen System zugestehen, weil wir eben im Wissen von unserer Endlichkeit immer auch ein Streben nach oder irgendein ein dunkles Bewusstsein von etwas Nicht-Endlichen haben, ne, in uns selber. Einfach durch das Wissen von der Bedingtheit, durch die gegenseitige Relativierung alles dessen, haben wir vorausgesetzt ein Maß, von dem her wir überhaupt relativieren können. Ne. Wir sind uns unserer Endlichkeit und der Endlichkeit der Umwelt bewusst und daher, wenn man sagen, das Endliche als solches reicht sich selbst nicht aus. Ne. Der Begriff der Beschränktheit hat als Maßstab mehr oder weniger deutlich immer schon vorausgesetzt ein unbeschränktes. Oder der Begriff der Unvollkommenheit hat eine Vollkommenheit, zumindest in irgendeiner Weise vorausgesetzt. Und wenn wir im Handeln, dann wollen wir sinnvoll handeln. Das steckt auch immer schon drinnen. Wir können uns zwar fixieren dann auf einen bestimmten Sinn, zum Beispiel auf egoistische Ziele, aber wenn wir mal einsehen, dass die als solche allesamt relativ sind, dann meistens sehr spät im Leben, da kommen die Egoisten dann drauf, dass es doch nicht alles sein kann, ne? Weil sie ihre eigene Begrenztheit dann so massiv erleben. Ne? Dann stellt sich wieder die Frage, ja was dann? Ne? Wonach soll ich streben? Welche Ziele soll ich anstreben? Was ist sinnvoll zu tun? Das steckt in uns drinnen, eigentlich deswegen, weil wir reflexive und handelnde Lebewesen sind. Also wenn wir dieses Urteil fällen, dass die Erfahrung selber nicht ausreichend ist für unser moralisches Urteil, dann haben wir im Hintergrund schon in irgendeiner Weise eine Vernunftidee des Guten. Ja? Und um diese Vernunftidee geht es, Kant, die möchte er aufklären, damit eben das menschliche Handeln dann leichter diesem Kriterium folgen kann. Ja, ich bringe Ihnen dann ein Zitat aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, noch aus der Vorrede. Ich möchte Sie nur nebenbei ganz kurz darauf hinweisen, verwechseln Sie dieses Werk nicht mit der Metaphysik der Sitten. Ja? Das ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ich werde dann noch kurz anzeichnen, was systematisch im kantischen System der Unterschied ist. Ne? Also Grundlegung ist eine Voraussetzung für die spätere Metaphysik der Sitte. Die kommt erst nach der Kritik der praktischen Vernunft. Das ist ein sehr, sehr spätes Werk, eine Konkretisierung da. Ne? Aber Kant geht eben in Bezug auf dieses absolute Maß darauf ein, dass wir nicht im Bedingten stehen bleiben können. Und er sagt, es ist unbedingt notwendig, dass es, oder er sagt hier BA römisch 8, und das ist in der Akademieausgabe ganz am Anfang 389, dass es von der äußersten Notwendigkeit sei, einmal eine reine Moralphilosophie zu bearbeiten, die von allem, was nur empirisch sein mag und zur Anthropologie gehört, völlig gesäubert wäre. Denn dass es eine solche geben müsse, da kommen wir jetzt gleich auf Ihre Bemerkung, dass die Menschen ja nichts wissen davon, implizit, also führt hier nicht genau aus, das kommt später dann deutlicher, aber es steckt schon drinnen. Ne? Ich lese Ihnen gleich die Stelle noch vor. Denn dass es eine solche geben müsse, nämlich eine solche reine Moralphilosophie, leuchtet von selbst aus der gemeinen Idee der Pflicht. Gemein heißt allgemein verbreitet, Alltagspraktik. Ne? Aus der gemeinen Idee der Pflicht und der sittlichen Gesetze ein, die also die Menschen ohnehin schon mitbringen, jederzeit. Ne? Jedermann muss eingestehen, sagt er dann, auch wieder nicht die Philosophen, sondern jedermann, ne? Dass ein Gesetz, wenn es moralisch, das ist als Grund einer Verbindlichkeit gelten soll, ne? Wir sollen so handeln, das ist uns aufgetragen, das kann nicht bloß relativ sein, wo wir erst wieder darüber entscheiden müssten. Wenn es also so moralisch gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich führen müsse. Absolute Notwendigkeit. Dass das Gebot, du sollst nicht lügen, nicht etwa bloß für Menschen gelte, andere vernünftige Wesen sich aber daran nicht zu kehren hätten und so alle übrigen eigentliche Sittengesetze. Dass mithin der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in der Natur des Menschen oder den Umständen in der Welt, darin er gesetzt ist, gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich in Begriffen der reinen Vernunft. Ja? Also Sie sehen den Anspruch, worauf es hinausläuft. Aber zugleich auch das Zugeständnis, dass das in der Alltagspraxis immer schon bekannt ist. Ja? Und Sie sehen auch den Unterschied zwischen Anthropologie und reiner Moralphilosophie. Ne? Anthropologie nimmt den Menschen als ein bestimmtes Vernunftwesen herein. Mit ganz bestimmten physischen Konstitutionseigenschaften. Ne? Während die Vernunft eben über alle solche Bestimmtheit hinausreicht. Sodass Kant ihm immer ansetzt, es kann auch irgendwelche anderen Vernunftwesen geben. Auf anderen Planeten zum Beispiel. Ne? Die wir nicht kennen. Die müssten sich dann genauso an solche Vernunftgesetze halten. Nicht nur die Menschen. Also von dort her distanziert er die Empirie. Und in die Empirie gehört auch die Bestimmung Mensch hinein. Daher der Ausschluss der Anthropologie. Es geht nicht um die spezifische Art, wie Menschen leben. Man könnte auch sagen, dass der eigentliche und wesentliche und unbedingte Anstoß des Menschen in einer geistigen Aktivität liegt, die nur von der Vernunft ausgeht. Also die daher auch universal sein muss, eine universale Gültigkeit haben muss, überall, wo Vernunft überhaupt auftritt. Ne? Für alle Vernunft überhaupt. Ja.
Diese Grundlage, dass der Mensch nach allgemein gültigen moralischen Gesetzen, dass er handeln muss,
ja, soll. Ja. Mhm.
Ist das nicht eigentlich ein Werturteil?
Ja. Es ist auch in gewissem Sinne ein Dogma und eine Vorgabe, die ein bisschen problematisch ist, ne? Weil die Frage immer noch ist, das möchte ich dann eigentlich erst am Ende wirklich genauer besprechen. Die Frage immer ist, was macht das Individuum eigentlich in einer solchen Allgemeinheit? Ist das Individuum so unwichtig in seiner Einmaligkeit, dass es nur auf das Allgemeine ankommt? Oder, wie es Kant selber denkt, ist das Individuum in diese Allgemeinheit einordnbar? Er meint eben, das Wesentliche des Individuums sei zugleich diese Allgemeinheit. Ja? Das werden wir nachher noch sehen, dass ihm das nicht wirklich gelingt. Und das ist ein großes Problem. Ja? Die, einerseits das allgemeine Gesetz, zu dem wir jetzt noch nicht vorgedrungen sind, ne? Aber das schon fast greifbar ist, das da im Hintergrund steht. Ne? Und andererseits die Einmaligkeit sowohl des Individuums selbst, als auch seiner jeweiligen praktischen Situation. Wie soll man denn da allgemeine Grundsätze ausgeben können? Das müsste doch eigentlich jeder Mensch, jedes vernünftige Wesen in seiner spezifischen Situation dann entscheiden können. Weil die ja nie gleich ist mit anderen Situationen. Aber werden wir sehen, wie Kant das denkt, in Bezug auf den Mundus Intelligibilis, dieses an sich sein. Das hätte ihn für jene Ordnung, aus der der Anspruch einer allgemeinen, universalen Handlung kommt. Und in diesem an sich sein sind wir eben harmonisch mit allen anderen und insofern ist die Allgemeinheit für uns verpflichtet. Ob das wirklich zusammenpasst, das werden wir noch sehen. Also jedenfalls ist hier eine Aktivität ausschlaggebend, die sich überhaupt nur an der Vernunft orientiert. Nicht an den empirischen Bedingungen. Und das könnte man auch jetzt vorweg schon als den reinen Willen bezeichnen. Ne? Rein im Unterschied zur a posteriorischen Seite, zur Erfahrung, ne? Zu den besonderen Inhalten. So rein wie zum Beispiel der Kritik der reinen Vernunft die Grundsätze des Verstandes sind. Ne? Grundsätze des reinen Verstandes. Also eine a priorische Allgemeinheit ist hier beansprucht. Ja, die Absätze vorher, ich habe jetzt aus dem vierten oder fünften Absatz der Grundlegung vorgelesen, die Absätze vorher, die geben den systematischen Ort der reinen Moralphilosophie an, im Raum der Philosophie überhaupt. Ganz von Anfang an zeigt Kant gleich die Einteilung auf. Er knüpft an bei der alten griechischen Philosophie, ganz pauschal, und was er da sagt, gilt aber nur für die Stoa, also 3. Jahrhundert vor Christus bis ungefähr 2. nach Christus, Sie kennen die alte, die mittlere, die neuere, die jüngere Stoa, und da gibt es diese Einteilung in der Stoa, nämlich, wie er es bringt, die Einteilung der Vernunfterkenntnis. Einerseits einmal in formale und materiale. Formale Vernunfterkenntnis, materiale Vernunfterkenntnis. Die formale Vernunfterkenntnis ist natürlich nur die Logik. Also die reine Form des Denkens, die haben wir auch im Rahmen der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft schon kennengelernt, geht nicht auf Objekte. Die materiale Vernunfterkenntnis, die teilt sich wieder in zwei Seiten. Es gibt da die Gesetze der Natur und die Gesetze der Freiheit. Das Material, also das, worauf es sich bezieht, sind also einerseits die Naturobjekte und andererseits die Freiheit oder der menschliche Wille auch, könnte man sagen. Das ist dasselbe gemeint damit. Und die beiden könnte man jetzt nennen Physik und Ethik. Und das ist jetzt genau die Einteilung, die die Stoa vorgegeben hat und die Kant auch nennt, Logik, Physik und Ethik. Und diese drei teilen das ein. Und statt Physik könnte man auch sagen Naturlehre und statt Ethik könnte man sagen Sittenlehre. Und beide wieder materialen Formen der Philosophie haben einen empirischen und einen reinen Teil. Also einerseits a posteriori kann man sie behandeln und andererseits a priori. Und der a priorische oder rationale Teil oder reine Teil ist für Kant die Metaphysik. Also die Metaphysik ist ein Material, eine materiale Philosophie, die sich auf Objekte bezieht und an diesen Objekten den reinen Teil bedenkt. Ja? Jetzt meine Skizze dazu, zu dieser kantischen Systematik, auch was die Vernunfterkenntnis. Und die wird eingeteilt in formale und materiale. Und die formale ist dann jetzt die Logik. die materiale wird wieder geteilt in Naturlehre und Sittenlehre. Ich lege das ab. Ja, da könnte man dazu sagen Physik. Und da könnte man dazu sagen Ethnik. Und da hat jetzt diese drei Teile der Philosophie in das Tor, ne? Von denen Kant rausgeht. Und jetzt können wir bei diesen Philosophie reden. Ne? Also könnte man bei der Naturlehre und bei der Sittenlehre hier noch den Unterschied machen zwischen a posteriori und a priori. Und hier eben auch, mache ich hier dann a priori und a posteriori. Und diese beiden Seiten kann man jetzt wieder zusammenfassen in die Metaphysik. Und der a priorische Teil dieser materialen Philosophie. Ist ja Objekte beziehen. Und da haben wir jetzt von der Metaphysik aus, haben wir jetzt wieder eine Zweiteilung, die sich ohnehin aus dem oberen schon ergibt, nämlich Metaphysik der Natur und Metaphysik der Sitten. Und jetzt sind wir da. Ne? Lange hat es gedauert, aber jetzt sind wir endlich bei der Metaphysik der Sitten und die selber erfordert nun wieder einen a priorischen Einstieg. Ja? Und dieser a priorische Einstieg ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ja? Also so hat sich da diese ganze Systematik, das ist ein sehr exakter Systematiker, teilt alles ein. Ja? Hat immer solche Schemata, Zweiteilungen, manchmal sogar Dreiteilungen, ne? So wie man sie auch bei den Kategorien sieht, ne? Und da stelle ich ja auch die Ideen natürlich in die Dreiteilung der Unsterblichkeit, Freiheit, Gott, ne? Und so weiter. Ja, bitte, Herr Punkt.
A priori der Naturlehre,
ja?
Eigentlich die klassischen Gesetze der Physik.
Genau, genau. Ja, ja.
Das ist trotzdem
Metaphysik. Ja, ja. Die Metaphysik der Natur hat ihre Grundlage in der Kritik der reinen Vernunft. Ja? Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Die Grundsätze des reinen Verstandes. Ne? Die sagen ja etwas aus über die Gegenstände der Erfahrung. Und von diesen beiden Gegenständen der Erfahrung, psychische und physische, ne, nimmt er sich dann in den Anfangsgründen der metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft die physischen raus. Ne? Er bezieht dann die Grundsätze auf das Bewegliche im Raum, das ist die Materie. Und dadurch konkretisieren sie sich schon etwas. Ne? Werden sie schon etwas genauer, eben auf Materie angewandt, kommen wieder vier so Gliederungen raus, ne? Ganz genau nach den Kategorien, nach der Kategorientafel eingeteilt, ne? Kann man dann verschiedene Aussagen wieder drüber machen. Ne? Und wir haben letztes Mal schon gesagt, der versucht dann noch den Schritt weiter zur Physik im Opus Postum, ne? Noch konkreter zu werden. Ne? Und in der Sittenlehre ist es halt so, dass die Grundlegung zuerst einmal den a priorischen Boden schaffen soll, auf dem überhaupt eine solche Metaphysik der Sitten erfolgen kann. Ja? Also hat ungefähr die Rolle der Kritik der reinen Vernunft für die metaphysischen Anfangsgründe. Ja? Aber es ist noch ein bisschen komplizierter, weil dazwischen noch die Kritik der praktischen Vernunft ist. Ja? Grundlegung, Kritik der praktischen Vernunft und dann geht es erst in diese Anwendung, ja, der Metaphysik der Sitten hinein, wo dann der Mensch sehr wohl und die bestimmten Situationen des Menschen herangezogen werden und der Grundsatz, die sittlichen Grundsätze jetzt angewendet werden auf diese konkrete Bestandsfülle. Das ist dann die Metaphysik der Sitten. Ne? Das ist schon ziemlich konkret, da gibt es alle möglichen Verbote und Gebote, sehr spät geschrieben von Kant, ich glaube 1790 oder noch später. Ja, also soweit einerseits jetzt diese Systematik und andererseits eben die Ausklammerung zuerst einmal des Menschen, ja, des Menschen als bestimmten Vernunftwesens. Kant schließt den Menschen nur insofern ein, als er diese moralischen Gesetze in seiner jeweiligen Situation anwenden können muss. Ja, da muss man ein bisschen Hilfe geben und dann muss man vielleicht Beispiele heranziehen, an denen das klar wird, was das Sittengesetz fordert. Und auch muss man auf den Menschen eingehen, damit dieses Sittengesetz besser aufgenommen wird. Dass die Menschen es wirklich akzeptieren, ja, dass es Gehör findet bei ihnen und Wirksamkeit verschafft wird ihnen. Das deutet er an auf BA Römisch 9, das ist 389. Dann gibt es noch einen kleinen Seitenhieb auf die praktische Philosophie von Wolff, ne, Christian Wolff, der große Aufklärer, der erste, der Philosophie ins Deutsche gebracht hat, in die deutsche Sprache gebracht hat, ne, und dadurch Weichen gestellt hat. Und den kritisiert Kant in die Richtung, dass Wolff als Methode nur die Logik kennt. Ne? Und Sie sehen ja schon anhand dieser Aufstellung, die Logik gehört nur in die formale Art der Vernunfterkenntnis. Das heißt, Wolff kann nicht wirklich den Objekten gerecht werden. Und vor allem, er kann eines nicht machen, er kann diesen Unterschied zwischen a priori und a posteriori nicht gewinnen. Weil die Logik ganz allgemein irgendwelche Inhalte abstrahiert und dann nur im Rahmen dieser Inhalte als Verbindungen herstellt. Ja? Aber Kant sagt, dass bei Wolff nur der abstrakte Begriff eines Wollens überhaupt vorhanden ist, der aus der Erfahrung herausgeholt wird, ne? aus den beobachteten Handlungen, psychisch und physisch gemeint. Ne? Und in diesem Begriff stecken natürlich auch, wenn er weiter herausabstrahiert ist, alle möglichen bedingten Inhalte mit drinnen. Ne? Also das Gesellschaftliche, das Physische, das Psychische, alles Mögliche, was Kant eben unter die Anthropologie rechnen würde, und das Empirische. Ne? Das steckt alles noch drinnen, was aber nicht dabei herauskommen kann mit dieser Methode, ist ein Begriff des reinen Willens, der unabhängig vom Empirischen ist, der sich nur an der Vernunft orientiert. Ja? Also das ist der grundlegende Fehler der Wolffschen praktischen Philosophie. Über die letzten Absätze, die dann noch folgen in der Vorrede zur Grundlegung, werde ich dann eher am Ende des Semesters noch einmal sprechen, weil das die Grundlegung einordnet in dieses gesamte praktische System von Kant, nämlich auch noch Kritik der praktischen Vernunft und Metaphysik der Sitten. Ne? Und das können wir jetzt noch gar nicht so recht abschätzen, was er da eigentlich alles in dieser Hinsicht von sich gibt. Aus den bisherigen Überlegungen ist jedenfalls zuerst einmal ein erster Hinweis zu gewinnen, wie Kant überhaupt die Situation des Menschen einschätzt, in praktischer Hinsicht. Als vernünftiges Lebewesen stehen wir immer vor einer Wahl. Ja? Wir haben als Grundprinzipien unseres Handelns haben wir immer die, einerseits die Glückseligkeit, ja? Und andererseits die Sittlichkeit. Also die Orientierung an uns als empirische Wesen, dann haben wir so ein diffuses Ideal des Maximums an Lust, ja, von dem wir nie genau wissen, wie wir es eigentlich handhaben sollen. Und auf der anderen Seite haben wir eben bis jetzt einmal nur den unbestimmten Begriff eines unbedingten Maßstabes für unser Handeln, der durch die Vernunft eingesehen werden sollte. Diese zwei Seiten eröffnen sich in uns, wenn wir mal prinzipiell die praktische Situation des Menschen behandeln. Für die moralische Beurteilung ist natürlich klar, dass die Sittlichkeit Vorrang hat. Das haben wir jetzt schon so gegenübergestellt. Das eine ist ein schwankender Boden und kann es nur Relativitäten geben und Veränderliches, Vergängliches. Das andere ist wirklich allgemeine Sinngebung. Also hat die Sittlichkeit den moralischen Anspruch. Das absolute Prinzip vor dem relativen Prinzip. Das ist ganz selbstverständlich. Das Problem ist aber, dass die Glückseligkeit unserem Interesse nach viel stärker auftritt. Unser Körper meldet sich da, unsere Einzelperson mit ihrem Glücksanspruch, die meldet sich massiv und es ist sehr problematisch, diese Ansprüche der Glückseligkeit jetzt durch so einen blassen Gedanken der Vernunft einzuschränken. Das ist meistens nicht ausschlaggebend, sondern das eigentliche Interesse, das wir auf jeden Fall haben, das wir in der empirischen Wirklichkeit haben, das ist unsere eigene Glückseligkeit. Die wird sich dann eben auch meistens durchsetzen. Ne? Aber trotzdem, wir stehen in beiden drinnen. Ja, wir haben beide Möglichkeiten offen. Und wenn wir also jetzt diese beiden Seiten in uns unterscheiden und praktisch handelnde Vernunftwesen sind, dann müssen wir noch etwas Drittes in uns haben, nämlich wir müssen eben die Entscheidung treffen. Ja? Wir müssen noch eine Instanz haben, die jetzt wählt, entweder Glückseligkeit oder Sittlichkeit als oberstes Prinzip, nach dem wir streben. Ja? Die relativieren sich gegenseitig, die beiden, sofern wir selber entscheiden müssen darüber. Ja? Und das nennt Kant das Vermögen, nach Belieben zu tun oder zu lassen, oder mit einem anderen Terminus, die freie Willkür. Ja? Die freie Willkür muss erst entscheiden zwischen Sittlichkeit und Glückseligkeit, als Grundprinzip. Ja? Das sind Zitate aus der Metaphysik der Sitten, aus der Rechtslehre am Anfang, AB 5. Und diese Willkür, diese freie Willkür ist ein Begehrungsvermögen nach Begriffen. Also Begehrungsvermögen ist für Kant schon im Lebewesen mit drinnen, einfach weil es Bedürfnisse hat und die befriedigen möchte. Ja? Aber wir sind reflexive Lebewesen, unser Begehrungsvermögen richtet sich nach Begriffen. Wir verallgemeinern das Ganze, wir versuchen Grundsätze rauszukriegen, wir stecken uns begrifflich irgendwelche Ziele. Ja? Also es ist ein Begehrungsvermögen nach Begriffen. Und dieses Vermögen bestimmt sich selber seine Handlungsgründe. Es bestimmt sich das eine oder das andere eben als das ausschlaggebende Kriterium, nachdem es dann die Handlungen vornimmt. Und dieses Begehrungsvermögen, die freie Willkür, kann sich prinzipiell eben auch nach Vernunftkriterien entscheiden. Sie stehen wirklich vor beiden Seiten als Möglichkeit. Und sie ist frei deswegen, weil sie den Neigungen nicht unmittelbar ausgeliefert ist, sondern auf der anderen Seite die Reflexion bis hinauf zu der Unbedingtheit der Vernunft in sich hat. Ja? Und deswegen kann die empirischen Ansprüche wirklich distanzieren. Also es steht vor der Wahl zwischen diesen beiden höchsten Handlungsgründen. Diese Willkür, ich zitiere jetzt nochmal aus der Kritik der reinen Vernunft B830, die spezifische Freiheit der Willkür, welche unabhängig von sinnlichen Antrieben mithin durch Bewegursachen, welche nur von der Vernunft vorgestellt werden, bestimmt werden kann. Ja? Also sie kann durch die Vernunft bestimmt werden, ist deswegen frei gegenüber der Sinnlichkeit, aber umgekehrt auch gegenüber diesen Vernunftgrundsätzen. Ja? Sie muss nicht notwendig der Vernunft folgen, weil sie auf der anderen Seite eben auch noch die sinnlichen Einflüsse in sich vorfindet und denen ausgeliefert ist. Also die Willkür steht in der Mitte zwischen diesen beiden. Und dieses Entscheidungsvermögen müssen wir noch zur Kenntnis nehmen, dass das überhaupt vorhanden ist. Wir sehen also, dass prinzipiell unser Handeln, wir als Subjekt, nie gezwungen sind, einen Zweck zu setzen. Weil die Zwecke immer in Alternative da sind. Entweder sind sie jetzt, wenn wir es inhaltlich nehmen, überhaupt eine ganze Fülle, die sich gegenseitig einschränken, oder eben, wenn wir auf die Grundlagen gehen, auf die höchsten Zwecksetzungen, haben wir wieder zwei. Also nicht einmal, wenn wir, also kein Gegenstand kann uns zwingen, dass wir ihn zum Zweck machen, und nicht einmal unser eigenes Subjekt kann uns zwingen, weil dieses Subjekt selber auch in der Doppeltheit steht. Ne? Einerseits Glückseligkeit, andererseits Sittlichkeit. Das ist beides in uns angelegt. Also es gibt hier keine eindeutige, zwingende Situation, sondern wir müssen immer selber entscheiden. Und jetzt könnte man sagen, wenn es diese Willkür gibt, die noch über die Sittlichkeit entscheidet, ne? Dann ist eigentlich die Willkür noch über den guten Willen zu setzen, über diesen reinen Willen. Ja? Da macht Kant allerdings nicht mit. Ne? Er sagt, dass die freie Willkür kein wirkliches Vermögen ist, ne? Keine Kraft, denn wenn sie die echte Kraft wäre, dann müsste sie eigentlich der Sittlichkeit folgen. Ne? Das wäre die wesentliche Bestimmung des menschlichen Willens. Da würde er sich nach seiner eigenen Unsittlichkeit richten. Die Willkür ist ganz im Gegenteil, sagt Kant, ein Unvermögen. Nämlich das Unvermögen, sich notwendigerweise und immer nach der eigenen Vernunft zu richten. Ja? Weil es ihm eine Ablenkung gibt durch unsere Sinnlichkeit, ja? Durch unsere Einzelperson als Lebewesen, die nach Glück strebt, nach dem eigenen Glück. Und daher, Kant ist die Willkür nicht notwendigerweise und immer das tun, was sie eigentlich soll. Ja, ja bitte. Ja, aber das ist nicht im altruistischen Sinn gemeint. Ne? Darum habe ich vorher gesagt, das ist die eigene Glückseligkeit und es ist egoistisch gemeint und das Prinzip ist die eigene Person in ihrer Vereinzelung. Ich als diese besondere Person. Und nur für mich in dieser eingeschränkten Weise setze ich dann die Handlungen. Ne? Im Gegensatz zu den anderen Menschen, die egoistisch sein können oder irgendwie anders auch motiviert sein können. Ne? Aber es bleibt der Gegensatz. Also insofern gibt es hier keinen Altruismus, ne? Aber Sie haben insofern recht, als Kant natürlich sagt, fremde Glückseligkeit, ja, ist ein notwendiges Gebot der Sittlichkeit selber. Ja? Und da kann ich mit Maßen auch die eigene mit einfließen. Ja? Aber es geht um fremde Glückseligkeit und wesentlich um eigene Vollkommenheit, ne? Dass man selbst möglichst moralisch gefestigt ist, aber dann eben auch für andere etwas tut, auch für die Glückseligkeit der anderen. Also wenn die Glückseligkeit verallgemeinert ist, wenn es nicht mehr bloß meine ist, dann ist sie schon geeignet als sittliches Prinzip. Ja, genau, ganz genau. Genau. Dann wäre es eben nicht dieses empirische Gebot, ne? Weil die Verallgemeinerung muss die Vernunft vornehmen. Ne? Also wenn man das mit in Erwägung zieht, dass die Willkür hier nicht eigentlich ein übergeordnetes Vermögen ist, sondern eher eine Schwäche in uns, ja, dass wir überhaupt diese Wahl haben, ist eine Schwäche, dann bedarf es jetzt auch keiner weiteren übergeordneten Begründung, wie die Willkür wählen soll, sondern die Sittlichkeit ist natürlich das, woran sie sich zu halten hätte. Wir brauchen kein zusätzliches Prinzip. Aber andererseits ist ihm auch ganz klar, dass wir auch sittlich nur sein können, wenn wir es gewählt haben. Ja? Wir müssen uns entscheiden zur Sittlichkeit. Ja? Es ist unsere Leistung, dass wir darauf eingehen und das wirklich zu unserem Handlungsgrund machen. Also es ist für unser eigenes Handeln immer diese Subjektivität der Willkür vorausgesetzt. Ja? Die muss also das, was möglich ist, was überhaupt als Handlungsgrund oder Zweck oder oberster Zweck sich anbietet, muss sie zuerst einmal für sich selbst sanktionieren. Dass das eben für sie selbst gilt und ausschlaggebend sein soll. Ja? Oder eben, sie muss dieses vorgegebene Ziel oder den Zweck oder Gebot, das da an sie herantritt, muss sie erst in ihre Maxime aufnehmen. Ja? Maxime ist für Kant eben das subjektive Gesetz. Die Maximen kommen aus der Willkür. Ja? Die Willkür ist eben notwendig vorausgesetzt, weil ich mich selber entscheiden muss. Und zugleich bin ich dann bloß subjektiv, ja? Weil ich mich eben auch gegen die Sittlichkeit entscheiden kann. Und insofern muss ich auch die Sittlichkeit einmal in meine Maxime aufnehmen. Ja, bitte.
Unterscheidet Kant zwischen freier Willkür und Willkür?
Er unterscheidet zwischen Arbitrium Brutum und Arbitrium Liberum. Ja? Arbitrium Brutum, das wäre einfach nur das Tier, ja? Das keine Reflexion hat, das die andere Dimension nicht kennt. Und die freie Willkür ist eben dadurch gekennzeichnet, dass sie auch vernünftig wählen kann. Ja? Dass das eine Alternative ist. Die eigene Glückseligkeit oder eben ein verbindliches Vernunftgesetz, ein universales. Und deswegen ist sie wirklich frei gegenüber den sinnlichen Einflüssen. Ja? Also die Sittlichkeit muss ebenfalls zuerst vom Subjekt zum Handlungsgrund gemacht werden. Ich lese Ihnen da vor eine Stelle aus der Religion innerhalb der Grenze der reinen Vernunft. Das ist B11 aus dem ersten Stück. Da heißt es, die Freiheit der Willkür ist von der ganz eigentümlichen Beschaffenheit, dass sie durch keine Triebfeder zu einer Handlung bestimmt werden kann, als nur sofern der Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat. Ja? Also Triebfeder, das sind Ansprüche in uns vorhanden, entweder Gebote von außen oder vom eigenen Körper her, vom eigenen Interesse her. Ja? Das wirkt nicht automatisch. Es mag eine Triebfeder sein, es mag ein Motiv sein, das uns zum Handeln bringt, aber wir selber müssen es für uns verbindlich machen. Ja? Jede Triebfeder muss erst in die Maxime aufgenommen werden. Es hat sich, also das in Klammer heißt, es sich zur allgemeinen Regel gemacht hat, also, ich muss das nochmal lesen, also nur sofern der Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat, es sich zur allgemeinen Regel gemacht hat, nach der er sich verhalten will. Ja? Das ist nur eine Erklärung für die Maxime, für das Aufnehmen in die Maxime. Also reflexiv ist es zugleich, und sie haben sein Begehrungsvermögen nachbegriffen, ne? Und wir machen uns einen Zweck daraus. Selbst wenn wir jetzt irgendeiner Neigung folgen, dann machen wir uns eben einen Grundsatz daraus, von dem wir, Grundsatz in dem Sinn, dass wir einzelne Handlungen davon ableiten, ne? Die für diesen Zweck als Mittel dienen. So allein kann eine Triebfeder, welche sie auch sei, mit der absoluten Spontaneität der Willkür, Klammer der Freiheit, zusammen bestehen. Also einerseits haben wir Triebfedern, denen sind wir auch ausgeliefert, aber trotzdem sind wir frei, wir müssen uns keiner Triebfeder hingeben. Es ist jede relativierbar. Und sogar die wesentliche in uns, der reine Wille, den wir dann noch genauer eben zu sprechen kommen, ist relativierbar. Wir müssen ihn erst setzen, für uns gültig machen. Also diese absolute Spontaneität der Willkür ist frei sogar noch zu wählen zwischen Gut und Böse. Also zwischen dem Prinzip eigene Glückseligkeit oder Sittlichkeit. Und das bedeutet, dass wir selbst die Verantwortung haben für Gut und Böse. Man kann es auf nichts anderes schieben. Sondern wir müssen selber entscheiden. Und wir sind dann auch dafür verantwortlich, was wir entschieden haben. Es ist uns anzurechnen, zuzurechnen. Das hat Kant immer wieder. Ja? Ja. Ist das böse? Nämlich böse, wenn sie zum obersten Prinzip gemacht wird. Ja? Zum Prinzip unseres Handelns gemacht wird. Dann ist sie böse. Und nur in dieser Form. Der Wille im Sinne der freien Willkür, Kanzler spricht in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten eigentlich immer nur vom Willen. Ja? Den Terminus Willkür in dieser deutlichen Unterscheidung prägt er dort noch nicht so ausdrücklich. Aber man sieht aus dem Kontext, ob er den Willen meint, wie er ihm jetzt eher vom Leibigen her beeinflusst ist, ne? Und wählen muss, oder ob er den reinen Willen meint, den Guten, der immer nur das Notwendige, das Unbedingte gelten lässt. Also der Wille im Sinne der freien Willkür, Zitat, ist mitten inne zwischen seinem Prinzip a priori, welches formell ist, und zwischen seiner Triebfeder a posteriori, welche materiell ist, gleichsam auf einem Scheidewege. Das ist Grundlegung BA 14 oder Akademieausgabe 400. Also in dieser Spannung stehen wir drinnen. Das ist immer unsere schlimme Situation. Wir sind eben aus der unmittelbaren Reaktion des tierischen Lebens herausgefallen, aus dieser paradiesischen Situation. Und die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten soll nun die Sittlichkeit stärken. Weil wir immer in dieser Spannung stehen, hilft es natürlich, wenn wir ziemlich gut und genau wissen, was die Sittlichkeit ist. Und wenn wir auch irgendwelche Einflüsse haben, die uns dorthin manipulieren in gewissem Sinn. Also Kant sagt, Gehör verschaffen, Wirksamkeit verschaffen in den Menschen. Insofern bezieht er die Menschen sehr wohl mit ein in die Grundlegung. Und Kant versucht dem jetzt das, was ohnehin wirksam ist im Menschen, haben wir schon gesehen, jedermann müsste das einsehen, was an Sittlichkeit schon da ist, durch diese Aufklärung noch zu verstärken. Indem er eben das Sittengesetz auf eine neue Formel bringt, wie es in der Kritik der praktischen Vernunft heißt, also ganz klar macht und darüber hinaus auch noch deduziert und rechtfertigt. Und damit meint er, eine Hilfestellung leisten zu können für die höhere Sittlichkeit der Menschen. Wir können auch diesen Vorbereitungen, die ja zum Teil schon hineingegriffen haben in die Grundlegung, nun auch wirklich mit der Grundlegung beginnen. Kant beginnt diese Abhandlung mit dem Hinweis darauf, wo überhaupt das Prinzip der Moralität oder der Sittlichkeit, beides dasselbe, zu finden ist. Zu suchen ist, könnte man auch zuerst einmal sagen, und dann zu finden ist. Beides. Nämlich in der praktischen Vernunft des Subjekts selbst. Da ist dieser Maßstab des Handelns verankert, in uns selbst. Nicht in irgendwelchen Gegenständen außer uns, sondern in uns selbst. Und diese praktische Vernunft schließt dem alle empirischen Handlungsströme aus, weil die in die Bedingtheit hineingehören und fordert eben unbedingte Bestimmung des Handelns, Grundlegung des Handelns. Und der erste Satz in der Grundlegung lautet daher, es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Ja? Also auf dieser Suche nach dem nach der wesentlichen Bestimmung oder nach dem Ort, wo das Gute überhaupt aufzufinden ist, ne, schließen wir alles Äußere aus, in der Welt, außer uns, ne, und sogar außer der Welt noch, was nicht guter Wille ist. Der gute Wille ist das Einzige, was diese Unbedingtheit in sich enthält. Ne. Also in der Bedingtheit der Sinnenwelt kann es auf jeden Fall nichts ohne Einschränkung Gutes, nichts unbedingt Gutes geben. Das ist ganz klar, das haben wir vorher schon gesehen und Kant führt da einiges an, also den empirischen Charakter des Subjekts, Talente, Eigenschaften, Temperament und so weiter, ne, wo man leichter dazu sagt, das ist eine gute Eigenschaft oder das ist ein gutes Temperament und so. Ne. Das sagt er immer dazu, nur wenn du es im Sinne des guten Willen gebrauchst. Ja, nur dann ist es gut. Also ausschlaggebend ist der gute Wille, der dahinter steht und nicht diese Eigenschaft als solche. Die kann immer auch missbraucht werden für irgendwelche anderen abweichenden Tätigkeiten. Ne? Oder eben auch, was sich in der Außenwelt abspielt, ja, diese Glücksgaben und die guten Umstände, ne, Frieden und Reichtum und Ehre und alles Mögliche, das hat auch keine unbeschränkte Gültigkeit als Gutes. Ja? Es ist nur unter gewissen Umständen gut, kann aber genauso gut eher die Schlechtigkeit der Menschen fördern, wenn es ihnen zu gut geht. Ne? Es ist also als solches nicht ohne Einschränkung gut zu nennen. Das heißt aber nicht, da möchte ich jetzt gleich ein bisschen über die sonstige Interpretation hinausgehen, das heißt nicht, dass das Gute mit der Welt überhaupt nichts zu tun hätte. Ja? Wenn wir sagen, es gibt nichts in der Welt und außer der Welt, außer dem guten Willen. Ja? Aber man könnte auch sagen, der gute Wille ist gerade das Unbedingte in der Welt. Ja? Oder anders gesagt, er ist möglicherweise, was nachher noch deutlicher herauskommt, das Gesetz der unbedingten Welt. Ja? Also eigentlich dieses an sich Seins, das man immer schon vorausgesetzt haben, um überhaupt die praktische Philosophie zu retten. Ne? Also es könnte sein, dass der gute Wille eigentlich sich orientiert an diesem an sich Sein. Ja? Ja, ja, freilich. Praktische Vernunft ist dasselbe. Ja, ja. Naja, in dem Sinn, also die Vernunft im Sinne jetzt einer philosophischen Entwicklung des Guten muss nicht unbedingt dabei sein. Ne? Das ist Diskussion des ersten Abschnittes auch in der Grundlegung. Das ist auch eine Gefahr, wenn das nicht dabei ist, werden wir sehen. Ne? Aber in dem Sinn muss nicht jetzt alles so philosophisch überlegt sein, damit wir überhaupt gut handeln können. Ne? Also von dem Standpunkt ist der Kant durch Rousseau abgebracht worden. Schon im Jahre 1763, 64. Ne? Hat Rousseau gelesen und hat gesagt, Rousseau hat mich zurechtgebracht. Ja? Nämlich weil zuerst der Kant so ein bisschen überheblich war und seine Intellektualität sehr hoch geschätzt hat und sich erhaben gefühlt hat über viele Menschen. Ne? Und dann macht er diesen Umschwung und sagt, es kommt überhaupt nicht auf solche Gaben an, ne? Sondern es kommt auf das gute Handeln an, ne? Auf die Moralität. Und da sind wir eben nicht erhaben über die anderen. Ne? Und dann müsste eigentlich, wie ich schon vorher gesagt habe, jede Person in sich schon diesen Antrieb des Guten vorfinden und sich entscheiden, es auch zu wählen. Ne? Also da ist keine Überlegenheit da. Vernunft in dem Sinn, dass dieser Bereich, woher jetzt das Unbedingte wirkt, nur durch die Vernunft eingesehen werden kann. Ne? Wir haben ja gesehen, das ist übers Empirische hinaus, das gehört ins an sich sein und das können wir nur durch Vernunft denken. Das können wir nicht erkennen im Rahmen des Empirischen. Ne? In dem Sinn ist immer Vernunft mit drinnen. Und Vernunft auch in dem Sinn, dass wir uns überhaupt Zwecke setzen können, aus denen dann Handlungen ableiten. Deshalb kann dieser Vernunftvorgang, ne? ein Schluss von einem allgemeinen Prinzip auf einzelne Ereignisse. Ne? Also insofern ist schon immer Vernunft dabei, aber diese Vernunft muss nicht explizit philosophisch sein, nicht unbedingt. Ne? Aber jedenfalls der gute Wille, also nichts in der Welt ist gut und auch außer der Welt nichts, was nicht guter Wille ist, aber der gute Wille ist verzahnt und verankert mit der Welt an sich. Ne? Muss man vorweg schon sagen, das sagt Kant hier noch nicht explizit, aber es steckt in gewissem Sinn drinnen. Also die Welt ist nicht einfach ausgeschlossen. Ne? Also der gute Wille steht in der Welt und das Unbedingte in der Welt, das ist genau das, was den guten Willen konstituiert. Ja, bitte. Naja, jetzt haben wir, Sie wollen gleich sehr viel auf einmal, jetzt haben wir mal den ersten Einstieg, ne? Wo wir es suchen müssen. Jetzt müssen wir dann schrittweise klären, was das ist. Was wir dort finden an diesem Ort. Ne? Ja. Naja, das wird sich dann auch zeigen. Ne? Vom Handeln her ist es eindeutig, weil es ja darum geht, Entscheidungen zu fällen über diesen Gegensatz unbedingt und bedingt. Ne? Und dann ist die Handlung als solche einmal eine Tugend, wenn ich das Richtige wähle. Ne? Und das, was ich wähle, muss eben prinzipiell gut sein und das verankert jetzt ganz einmal in der praktischen Vernunft. Das ist nur eine erste Andeutung. Ja? Nein, es muss selbst gut sein. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Jetzt wissen wir noch nicht viel. Ja? Es wird sich immer mehr klären. Ja? Und wenn ich sage, dass eigentlich die Welt selber, die Welt an sich gut ist, dann ist das eine Vorwegnahme. Ja? Das sagt Kant hier noch nicht. Und da müssen wir erst ziemlich mühsam vorstoßen dazu. Ja? Und auch außer der Welt könnte man hinzufügen, ist gut nur ein guter Wille und mit außer der Welt meint er natürlich den Gottesbegriff. Ja? Und der ist natürlich von der praktischen Philosophie her auch ein guter Wille. Und zwar ein guter Wille, der nicht einmal ablenkbar ist durch Neigungen, ja, durch irgendwelche empirischen Einflüsse. Sondern der notwendigerweise immer das Gute tut und daher, wie Kant sagt, ein heiliger Wille ist. Ja? Also könnte man auch sagen, außer der Welt ist nichts gut als ein guter Wille, weil außer der Welt gibt es nur Gott. Und der ist schlechthin der gute Wille. Ja? Also in dem Sinn muss man jetzt nicht einschränken, den guten Willen auf ein Subjekt und auf dieses Denken des Subjekts und dem steht die ganze Welt gegenüber und die hat eigentlich mit dem Guten nichts zu tun. Sondern es wird alles nur ins Denken hereingeholt und ins einzelne Subjekt. Ja? So ist es eigentlich bekannt nicht gemeint, sondern der gute Wille ist verankert in den a priorischen Voraussetzungen oder in den Voraussetzungen des an sich Seins noch. Ja? Da müssen wir aber dann erst in der Darstellung dieses Guten schön langsam erst dazu kommen. Ja, bitte. Naja, bei Kant sicher auch des Neuen Testaments eher als des Alten natürlich, klarerweise. Aber bei Kant wird dem christlichen Glauben schon einigermaßen Gewalt angetan. Ne? Also jedenfalls hat die Kirche selber so empfunden. Er hat gemeint, er bringt es auf den Begriff. Ne? Er zeigt, was dran haltbar ist und was nicht. Also er ist an die Religion so herangegangen, dass er philosophisch zeigt, was sein muss, was notwendig zu denken ist, und an dem prüft er dann die Religion. Und lässt und filtert so quasi das raus, was philosophisch dran haltbar ist, nach seiner Auffassung. Ne? Aber in gewissem Sinn natürlich der Gott des Neuen Testaments, ne? Der christliche Gott auch. Ne? Es geht ihm schon das. Aber Christus selber ist für ihn eigentlich nur das, der fleischgewordene kategorische Imperativ. Ne? Ja, können wir jetzt nachlesen in der Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft. Ne? Dann ist das auch ausgeführt. Ja? Also dieser gute Wille, einschließlich seiner Voraussetzungen, die da noch hineinspielen, nämlich das an sich sein und der Grund des Ganzen an sich seins Gott, ne, wie immer man das nachher beweisen, bis jetzt sind es ja nur Ideen, die sich nicht erkennen lassen. Ne. Also dieser gute Wille hat seinen Wert nie in irgendetwas anderem, was aus ihm folgt, in irgendeinem Zweck, in einer Absicht, ne, in einem Gegenstand, sondern Kant sagt in ihm, er ist gut allein durch das Wollen. Das ist an sich, er ist an sich gut. Ja, der ist gut nicht als Mittel für was anderes, sondern an sich selbst gut. Das ist auf BA3, also noch ganz am Anfang, 394. Und insofern ist er selbst höchster Zweck, ja, dass seinen Wert in sich selber hat und nicht in irgendetwas anderem, was dadurch bewirkt wird. Und zwar das auch noch dann, wenn er in seinem Handeln scheitert. Also wenn er nichts zusammenbringt. Ne? Kant sagt nicht, wir sollen jetzt faul sein und nichts tun. Also wir sollen uns schon anstrengen, etwas zu tun, etwas hervorzubringen. Aber wenn es nicht gelingt, dann sind nicht wir schuld. Das steht nicht in unserer Verfügung. Ne? In unserer völligen Verfügung steht die Entscheidung der Zwecksetzung. Ja? Dass wir uns eben an das Gute halten. Aber was dabei rauskommt, wenn wir es tun, das können wir nicht genau verfügen. Ne? Da sind andere Kräfte am Werk, da stoßen wir an unsere Grenzen. Also auch wenn er trotz aller Anstrengung keinen äußeren Erfolg haben sollte, glänzt er wie ein Juwel oder so ähnlich formuliert Kant am Anfang der Grundlegung. Ne? Ist der eigentliche Wert diese Gesinnung, die da vorausgesetzt war. Aber die Glückseligkeit, die kann sie natürlich mit dem nicht messen, weil die gehört ins Bedingte hinein, aber diese Glückseligkeit fällt trotzdem nicht völlig heraus und ist nicht als solche jetzt für Kant schon moralisch negativ. Sondern sie ist negativ nur, wenn sie zum Handlungsgrund gemacht wird, zum Prinzip des Handelns gemacht wird. Wenn sie aber entsprechend eingeordnet wird in die Sittlichkeit und abhängig ist von der Sittlichkeit, dann spielt sie im Rahmen des Ganzen ihre Rolle, die ihr eben zukommt und ist nicht wegzudenken. Denn sonst, wenn wir das so auseinanderreißen würden, würde das darauf hinauslaufen, dass wir auf der einen Seite das Unbedingte haben, in völliger Negation zum Bedingten. Ja? Die Glückseligkeit gehört ins Bedingte und ist eben das Begründete und auf der anderen Seite hätten wir den Grund oder das Unbedingte und die hätten miteinander nichts zu tun. Ja? So darf es nicht sein. Dann würde Kant, so wie es die Kritiker gerne sehen, ne, und ihm den Dualismus vorwürfen, dann würde er in zwei Seiten auseinanderfallen. Ne, das Bedingte und das Unbedingte. Das wäre eine solche gegensätzliche Position der beiden Seiten, eine unmittelbare Differenz, wie ich das immer nenne, dann gäbe es kein positives Begründungsverhältnis. Ne? Und das ist nicht kantisch. Er denkt das Unbedingte und das Bedingte nicht als Gegensatz, sondern er denkt, wie wir schon vorher gesehen haben, das Unbedingte als die Vermittlung der Differenzen des Bedingten. Und ohne diese Vermittlung gäbe es im Bedingten gar nicht die Möglichkeit, dass die Differenzen zusammenkommen, ne, die Sinnlichkeit und Verstand zum Beispiel. Ne, haben wir gerade heute noch besprochen, in der Wiederholung. Also, es ist immer schon eine Verbindung auch. Und in dieser Art der Verbindung kann Kant dann das Gute auch mit der Glückseligkeit verbinden. In einer seltsamen Weise, und das macht er gleich am Anfang des ersten Absatzes, Da heißt es nämlich, er nennt die guten Dinge hier Bedingung selbst der Würdigkeit, glücklich zu sein. Ja? Oder kurz gesagt, das Gute ist auch Glückswürdigkeit. Wird also auf das Glück hin interpretiert, ne? Im Zusammenhang mit dem Glück. Und das kommt dann später noch in der Dialektik der praktischen, der Kritik der praktischen Vernunft, ne? Dieser Begriff, dass eigentlich die Glückswürdigkeit, wenn wir sie durch Sittlichkeit erreichen, auch eine entsprechende Glückseligkeit als Folge haben müsste, wenn die Welt gerecht ist, ne? Wenn die Welt insgesamt gerecht ist. Dann dürfte es nicht so sein, dass die, die gut sind, moralisch gut sind, trotzdem notwendigerweise immer wieder unglücklich sind, sein müssen. Ne? Oder nur zufällig ein bisschen glücklich, aber meistens sind eher die Bösewichte, die Glücklichen auf dieser Welt. Ne? Also das ist eine ungerechte Welt und in dem Terminus Glückswürdigkeit steckt schon drinnen, dass eigentlich auch die Glückseligkeit entsprechend eingebunden werden müsste in das Ganze. Ne? Also dass es hier von der Glückswürdigkeit her, vom Guten her eine Folge geben müsste, die Gerechtigkeit garantiert. Und das geht natürlich nicht in der empirischen Welt, das geht nur in der Welt an sich, also nach dem Tod. Das ist so die, Sie haben eine Frage? Ja. Das fällt aber eigentlich in die dritte Frage von Kant hinein, was darf ich hoffen? Ne? Zuerst müssen wir mal das tun, was wir tun sollen. Und dann dürfen wir hoffen. Ne? Gut, aber jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Wir machen nächstes Mal weiter. Danke.